Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir wieder mit einer neuen Episode. Guten Morgen, Jens.
Ja, guten Morgen. Grüß Gott. Moin, moin in die Runde. Freue mich auf eine spannende Episode heute.
Richtig spannend, denn in Köln beginnt ja jetzt wieder die fünfte Jahreszeit, der Fastelovend, wie man in Köln so schön sagt. Und dort wird unter anderem ja auch wieder dem Alkohol gefrönt. Und das ist Grund genug für uns, mal über den Sanitäter in der Not, wie Herbert Grönemeyer so schön sagt, zu sprechen. Das ist unser Thema, Alkohol. Dem wollen wir uns heute mal widmen, denn es gibt einiges zu berichten. Ich fange einfach mal mit ein paar Fakten an, damit ihr mal wisst, wie wir auch zu diesem Thema gekommen sind und wie man das so einordnen kann. Und zwar in Deutschland ist Alkohol überall und problemlos verfügbar. Nur damit ihr das mal wisst, gesetzlich ist es erlaubt, dass hier Kinder ab 14 Jahre Alkohol trinken dürfen, und zwar im Beisein ihrer Eltern. Und ab 16 darf man den Alkohol selber auch in Geschäften kaufen. Das gibt's in keinem Land der Welt. Das nur mal so als Einordnung. Dann noch ein paar andere Fakten. Deutschland steht auf Platz 5 mit dem höchsten Alkoholkonsum weltweit. Weltweit trinkt jeder Mensch 5,5 Liter reinen Alkohol pro Jahr. Ja, wie gesagt, 5,5 Liter reinen Alkohol weltweit und Deutschland 12,2 Liter. Und wir kommen ja bestimmt nachher noch drauf zu sprechen. 9 Millionen Deutsche haben einen problematischen Alkoholkonsum. 1,6 Millionen Alkoholabhängige gibt es in Deutschland. Und jedes Jahr gibt es ungefähr 74.000 Todesfälle durch Alkoholkonsum. Und der volkswirtschaftliche Schaden bzw. die volkswirtschaftlichen Kosten belaufen sich jährlich auf 57 Milliarden Euro, während hingegen durch die Alkoholsteuer nur 3 Millionen Euro eingenommen wird. Das ist auf jeden Fall mal ganz interessant, so an Fakten.
3 Milliarden.
57 Milliarden volkswirtschaftliche Kosten, auch Folgekosten, Operationen, Therapien, und 3 Milliarden nehmen wir durch die Alkoholsteuer ein.
Ja, eine gute Bilanz, ne? Also macht eben summa summarum 54 Milliarden minus. Ja? Wie viele Kindergärten könnte man dafür bauen?
Ja, es ist unglaublich. Und dann, bevor du jetzt ins Spiel kommst, Jens, und bevor wir uns mal die Historie anschauen, wo kommt das überhaupt her, gibt es noch einen der führenden Experten auf dem Bereich oder in dem Bereich Freizeitdrogenkonsum, Herrn Dr. Gernot Rücker, den wir ganz kurz nur hier zitieren wollen. Er ist Leiter des Notfallausbildungszentrums der Universität Rostock. Und der hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Rausch. Und dort sagt er, Alkohol und Rauchen sind zusammen 100 bis 200 Mal tödlicher als alle illegalen, also als ungefähr alle illegalen 100 bekannten illegalen Drogen zusammen. Also es sagt schon einiges.
Da kann ich vielleicht nochmal ergänzen. Ja, wenn man Alkohol und Nikotin mal zusammenzählt, da gibt es ein anderes schönes Buch. Das ist vielleicht was jetzt für Weihnachten. Ist nichts, was man so mal eben in einer Stunde lesen kann. Das hat nämlich, glaube ich, 800 Seiten. Und es ist Pulitzer-Preis-Gewinner gewesen vor einigen Jahren. Das heißt, der König der Krankheiten. Da geht es um Krebs. Da gibt es um die ganze Story, um die ganze Geschichte von Krebserkrankungen. Und der Autor, ein indischer Name, ich habe den nicht mehr ganz im Kopf, der schreibt dort auch, wenn wir Nikotin eliminieren würden oder verbieten würden oder wie auch immer, wenn niemand mehr rauchen würde, hätten wir wahrscheinlich schon mindestens 50% aller Krebserkrankungen besiegt. Ja, wenn wir dann den Alkohol dazunehmen, dann sind wir vielleicht bei 70, 75%. Ja, ist jetzt eine fiktive Zahl, aber man kann daran ermessen, ja, dass wir uns viele dieser Erkrankungen, dieser chronischen Erkrankungen oder auch der tödlichen Erkrankungen selber ins Haus holen. Und ja, jeder sollte sich mal an die eigene Nase fassen und den eigenen Lebensstil etwas überdenken, wo wir dann wieder bei Karneval werden. Ja. Weil der Ostfriese, ich bin ja, komme ja aus Norddeutschland, ich bin sozusagen in den Karneval reingerauscht, als ich angefangen habe, nach Köln zu kommen vor über 30 Jahren und habe dieses ganze Szenario, was ich ja eigentlich nur als Rosenmontag kannte, ja, aus dem Fernsehen, habe ich dann erlebt, dass das am 11.11. eben beginnt. Und dazwischen ist ja keine Pause, ne? Die Karnevalisten feiern ja eigentlich die ganze Zeit durch. Jedes Wochenende gibt es dort eine Sitzung. Ich habe auch im erweiterten Familienkreis Leute, die dort engagiert sind. Und die werden ja auch permanent eingeladen zur Frauensitzung und Kindersitzung und wie das alles heißt, ja. Und ja, hoch die Tassen. Der Kranz Kölsch, bevor es losgeht, ist dann eigentlich schon durch und dann geht das eben über die entsprechenden Sitzungszeit dann in ja doch nicht unerhebliche Alkoholmenge, die in der Woche dann abgebaut wird. Und am nächsten Wochenende geht es dann in Köln, Düsseldorf und Mainz dann wieder von neuem los.
Ja, also du sagst es gerade, ne? Also Gelegenheiten gibt es halt immer. Naja, gut. Aber du sagtest gerade mit Überdenken, du weißt, seit knapp einem Jahr trinke ich schon gar keinen Alkohol mehr. Und es fühlt sich einfach gut an. Das nur mal so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es geht
Da
auch
muss ich natürlich
ohne.
gegenhalten, weil es gibt ja das Hormesis-Prinzip, das haben wir auch im
Das
Podcast besprochen, ja. Weiß
ist
nicht mehr genau,
richtig.
welche Folge, aber sollte sich jeder nochmal anhören. Also so kleine Mengen ab und zu mal, ja, werden wahrscheinlich hormetische Effekte haben und
Ja.
möglicherweise sind sie auch gesundheitsförderlich. Das werden wir jetzt ja gleich besprechen.
Das werden wir gleich besprechen. So, jetzt sind wir gerade mal mit den Fakten eingestiegen. Wir werden während des Podcasts immer noch mal ein paar mehr Fakten einstreuen und auch uns dem Thema Politik noch widmen. Was hat das Ganze mit der Politik zu tun? Was kann man auch tun gegen übermäßigen Alkoholkonsum, auch seitens der Regierung? Bevor wir aber dahin kommen, Jens, jetzt kommst du ins Spiel. Steigen wir mal mit der Historie ein. Wo kommt Alkohol her? Wie wurde er erfunden? Wie kommt die Menschheit dazu, Alkohol zu trinken, Alkohol zu konsumieren? Nimm uns einfach mal mit auf eine kleine historische Reise.
Ja, gerne. Ich habe mich tatsächlich mal ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt, habe einiges an Literatur gelesen dazu und interessant, dass wir eigentlich gar nicht genau wissen, wann der Mensch wirklich bewusst angefangen hat, Alkohol zu trinken. Unbewusst hat er das wahrscheinlich schon vor vielen tausend Jahren gemacht, denn Ethanol entsteht ja durch Fermentation von Zucker aus Früchten und Menschen haben wahrscheinlich unfreiwillig Alkohol konsumiert, indem sie einfach vergorenes Obst gegessen haben. Na, kennt der ein oder andere Zuhörer natürlich auch, ja. Wenn man Obst zu lange liegen lässt, dann schmeckt das ein bisschen komisch, schmeckt so ein bisschen alkoholisch. Die ersten Spuren, wann wir diese Fermentationsprozesse oder fermentierte Getränke auf Basis von Reis, Honig oder anderen oder beziehungsweise Früchten, die hat man im 7. Jahrtausend vor Christus entdeckt in der Provinz Henan, nämlich in China. Also die Chinesen haben offensichtlich sehr früh angefangen, das Thema zu verstehen. Und ja, dann gibt es eigentlich dazwischen nicht so wahnsinnig viel zu berichten, bis wir in dem 18. Jahrhundert dann das Destillationsverfahren entwickelt haben. Wir als Menschheit, nicht wir beide, Axel, aber die Menschheit hat es irgendwann mal kapiert, wie es geht. Und dann begann das so langsam, dass wir so eine breite Verfügbarkeit von Spirituosen hatten. Und Ende, um es jetzt medizinisch auch zu sagen, Ende des 18. Jahrhunderts wurde das Thema dann auch medizinisch bekannt, denn dann hat man verstanden, okay, es gibt sowas wie Alkoholmissbrauch. Und man hat es wirklich erstmalig als Gesundheitsproblem überhaupt wahrgenommen. Wenn man so in die Literatur ganz, ganz weit zurückgeht, da gibt es ein Buch, das ist 1849 geschrieben worden von einem schwedischen Arzt, der heißt Magnus oder hieß Magnus Huss. Und der hat als erster die den Einfluss von Alkohol auf psychische Erkrankungen und viszerale Erkrankungen beschrieben. Das Buch heißt auch Alcoholism und ich weiß nicht, ich habe nicht nachgeschaut, ob es noch irgendwo verfügbar ist. Wahrscheinlich kriegt man es noch irgendwo, eine Niederschrift, wie auch immer.
Ich schaue
Naja,
das,
auf jeden Fall.
schau das mal nach. Kurzer Einwurf, Jens, ich schaue das nach und dann, wenn wir noch was finden, dann verlinken wir das auf jeden Fall hier in den Shownotes für euch, damit ihr auch alle Infos dazu habt.
Genau. Naja, Anfang der 1920er Jahre, jetzt sind wir schon wieder ein paar Jährchen weiter, da hat man dann den Alkoholmissbrauch wirklich als medizinisches Problem erkannt und hat dann auch eine stationäre Versorgung organisiert für Alkoholpatienten. Und ja, so hat man dann immer mehr auch erkannt, dass Alkohol so ein bisschen so ein Jekyll und Hyde-Profil hat, ja, dass man sich damit ein Stück weit berauschen kann, auch Schmerzen reduzieren kann, ein Stück weit, dass man damit auch Dinge vergessen kann, die vielleicht dann am nächsten Tag wie ein Bumerang wieder zurückkommen. Und dass man dann irgendwann in die Situation kommt, dass man Alkohol auch braucht, so ähnlich wie wir das ja auch bei anderen Rauschmitteln haben. Zucker, haben wir auch schon häufig darüber berichtet, ist ja noch nicht als Rauschmittel wirklich anerkannt. Ich würde es tatsächlich auch nicht als Rauschmittel, aber als emotional abhängig machende Substanz bezeichnen. Ja. Und deswegen, wenn man jetzt Nikotin, Alkohol und den Zucker zusammennimmt, ja, diese drei, dann wären wir wahrscheinlich bei 80% aller Erkrankungen. Und jetzt kommst du mit den knallharten Fakten aus der heutigen Zeit. Also, Axel.
Ja, wir hatten es eben schon angesprochen. Auch es gibt einen ganz neuen Report der Weltgesundheitsorganisation. Auch den verlinken wir. Der ist vom 25. Juni 2024, also gerade hochaktuell. Und die WHO hebt dort hervor, ich hatte es eben schon erwähnt, 2,6 Millionen Todesfälle sind auf Alkoholkonsum zurückzuführen. Und das macht 4,7% aller Todesfälle weltweit aus. Und nur, in Anführungszeichen, nur 0,6 Millionen Todesfälle sind auf den Konsum von psychoaktiven Drogen zurückzuführen. Also Alkohol macht schon etwas, wenn man sich das so überlegt, wenn man sich die Fakten und die Zahlen mal anguckt. Und das Interessante dabei ist noch, dass 2 Millionen der alkoholabhängigen Todesfälle auf Männer entfielen. Das heißt also, die Männer verfallen viel häufiger dem Alkoholkonsum als Frauen. Ah, so ist das. Dann noch ein weiterer Fakt. Es ist einfach so, dass durch Alkohol ungefähr über 200 assoziierte Krankheiten mit in Verbindung gebracht werden. Das ist das, was du gerade sagtest, Jens, ne? Also, wenn wir da mal an der Schraube drehen könnten, wie viele Krankheiten wir da einfach schon gar nicht hätten, wahrscheinlich. Und wenn man dann noch überlegt, dass 57 Milliarden ausgegeben werden, um alkoholabhängige Krankheiten irgendwie wieder zu heilen, in Therapie zu kommen, was wir dann noch an Geld hätten, wie du es eben sagtest, wie viele Kindergärten, wie viele Kitas, wie viele Schulen, wie viele Lehrer man dafür einstellen könnte. Ja, also ohne Worte.
Ja, und du hast unseren Sangesbaden erwähnt, den Herbert Grönemeyer, ne? Alkohol ist ein Retter in der Not. Und die uralte Platte Bochum war es, glaube ich, seine erste Scheibe. Diese Hymne hat ja jeder im Prinzip drauf. Und ja, warum Mann? Also da müssen wir auch noch mal eine Podcast-Sendung zu machen, ne? Männergesundheit ganz explizit. Warum sind wir gefährdeter als Frauen?
Also nehmen wir noch mal auf unsere Liste. Sollten wir auf jeden Fall noch mal thematisieren. Ja, so, jetzt geht's aber weiter mit dir, Jens. Wir gehen weiter von der Historie jetzt mal zur Physiologie des Alkohols. Was macht eigentlich Alkohol in unserem Körper, mit unserem Körper? Wie wird er quasi, wenn man ihn konsumiert, aufgebaut und wie wird er dann auch wieder abgebaut im Körper? Was kann man zum Beispiel gegen einen Kater machen? Das ist so eine Frage, die ich gleich noch habe an dich. Aber lass uns mal bei der Physiologie erstmal einsteigen.
Ja, wie jeder weiß, wird Alkohol abgebaut, ne? Das kennen wir ja, wenn wir mal die Nacht und Tag gemacht haben und mal so tief ins Glas geschaut haben, was ja mir auch gelegentlich mal passiert, wenn man alte Freunde trifft oder Menschen lange nicht gesehen hat und so ein bisschen emotional ist, was die Leute natürlich auch im Karneval sind, ja. Auch da trifft man dann vielleicht Leute, die man den ganzen Sommer nicht gesehen hat und dann kommt man wieder zusammen und dann wird es sehr, sehr gesellig und sehr gesprächig und sehr locker und naja, der Alkohol, den wir dann tanken, muss dann irgendwie wieder abgebaut werden. Dafür ist unsere Leber zuständig. Die Leber ist ja wirklich ein fantastisches Organ. Wenn man sich das mal genauer anschaut, die Leber hat ja zwei ganz große Aufgaben. Das ist einmal die Entgiftung und zweitens eben die Energieverteilung, die Energieverschiebung. Ja, die Leber macht ja ganz, ganz viel Stoffwechselprozesse. Sie baut Ketone, sie kann umwandeln. Zum Beispiel Glukose oder Zuckerarten in Fett und so weiter. Und sie kann aber auch die Energieverteilung eben im Körper organisieren, wenn zum Beispiel das Gehirn einen Mangel hat oder andere Organe nach Energie schreien, wie zum Beispiel die Muskulatur, Axel, bei dir in einem Marathon, den du vor einigen Wochen abgelegt hast, den Berlin-Marathon. Da hat deine Leber dann ordentlich mitgeholfen. Und die Muskulatur, ich habe gestern eine kleine Vorlesung gehabt, da war das Thema, die Muskulatur kommuniziert ja auch mit der Leber. Das ist auch sehr spannend, denn sie kommuniziert über sogenannte Zytokine, über Botenstoffe. Und es ist eigentlich auch komplett logisch, weil wenn die Leber, oder anders gesagt, wenn die Muskulatur Energiebedarf hat, dann muss sich die Energie ja auch irgendwo herholen. Und jetzt ist in der, gut, bei Marathons ist das organisiert, aber wenn wir in der Natur laufen würden, ja, und wir hätten jetzt keine Trinkstationen und keine Gels, keine flüssigen Gels dabei, ja, um uns da die Energie über diese Flüssignahrung zu holen, dann müsste das ja irgendwo herkommen. Also kommt es eben logischerweise aus dem Körper selber, aus unseren Speicherorganen. Und da haben wir ja den Glykogenspeicher in der Muskulatur, in der Leber und auch die Fettspeicher in den Adipozyten, also unserem Fettgewebe. Ja, und wenn jetzt der Muskel längeren Bedarf hat, ja, sagen wir mal 2 Stunden, 3 Stunden oder der Muskel hat sehr intensiven Bedarf, dann muss er sich diese Energie irgendwo herholen. Deswegen kommuniziert er mit bestimmten Botenstoffen, zum Beispiel mit Interleukin 6. Dieses Interleukin 6 wird ausgeschüttet, wird dann zur Leber transportiert. Die Leber weiß, aha, Muskulatur hat Bedarf, ich muss ein bisschen Glykogen freigeben. Die gespeicherte Glukose. Die Glukose wird dann letztendlich zur Muskulatur transportiert. Und so kommen wir auch ohne Nahrung. Ne? Wenn wir denken an den historischen Marathonlauf, 42 Kilometer, 195 Meter, können wir auch noch mal ein bisschen zurückgehen, so in die griechische Geschichte. Und das ist garantiert ohne die moderne Sporternährung. Und ohne Haferbowls oder was auch immer sich Menschen vor größeren Aktionen dann antun, ja, muss der Körper das auch selber regulieren können und selber organisieren können. Und das ist möglich. Also das ist die eine Funktion. Die andere Funktion ist eben die Entgiftungsfunktion. Und auch diese Funktion ist ja evolutionsbiologisch notwendig gewesen, weil wir immer schon auch giftige Substanzen gegessen, getrunken, konsumiert haben, inhaliert haben. Und diese Dinge entsprechend entgiftet werden müssen. Und wie wir gerade eingangs sagten, vermutlich hatten auch unsere Steinzeitvorfahren auch schon hier und da mal einen Rausch, wenn sie eben vergorenes Obst gegessen hatten. So im Spätsommer, ja, wenn die Früchte vom Baum gefallen sind und sind dort ein bisschen vergammelt, dann bildet sich dort eben Ethanol. Und das haben Menschen immer schon aufgenommen. Von daher mussten wir auch die Fähigkeit haben, diesen Alkohol wieder abbauen zu können. Dafür haben wir entsprechende Enzyme, zum Beispiel die sogenannte Alkoholdehydrogenase. Und diese Alkoholdehydrogenase funktioniert in Russland besser als in Deutschland und in Deutschland besser als in Asien. Also wer mal in Asien war und hat sich mit Thailändern verabredet und hat dort an der Theke gesessen und 2 Bier getrunken, der hat vielleicht wahrgenommen, dass der Thailänder dann irgendwann vom Stuhl fällt. Ja, nach 2, 3 Bier, wenn wir uns gerade warm getrunken haben, dann ist bei dem Thailänder schon Ende der Fangstange. Wo hängt das mit zusammen? Das hängt natürlich mit den Polymorphismen zusammen, also mit bestimmten Allelen, dass Menschen eben mehr Alkoholdehydrogenase bilden können als andere Menschen. Ich habe den Vergleich bei mir in der eigenen Familie. Mein Vater, der hatte immer seinen Kartenspielabend und seinen Stammtisch am Freitag, da wurde ordentlich getankt. Und dann hat mein Vater am Samstagmorgen wieder auf dem Hof gestanden um 7 Uhr morgens und war taufrisch und ganz klar im Kopf. Ich habe es dann als Jugendlicher, hat wahrscheinlich jeder mal gemacht, zwei, dreimal das Gleiche versucht und habe gedacht, es ist irgendwie anders als bei meinem Vater. Das funktioniert anders. Ja, mir ging es dann immer wieder zwei, drei Tage schlecht. Ich konnte da nicht trainieren. Ich war ja als junger Mensch schon Sportler und das hat mich dann doch dazu verleitet, eben Alkohol eher nicht zu konsumieren. Ja, und das ist, wenn man so 30, 40 Jahre zurückgeht, da wurde ja sehr, sehr lax auch mit Alkohol umgegangen. Ja, da wurde dann schnell mal der Obstler rausgeholt oder scharfe Geschütze auch zum Geburtstag. Ich weiß, dass ich immer gerade die kurzen abgelehnt habe, weil mir sehr, sehr schnell klar war, ich kann das nicht verdauen, ich kann das nicht gut entgiften. Und das vielleicht auch als Appell für unsere Zuhörer. Na, jeder wird sich da mal getestet haben und es gibt eben die Menschen, die können es sehr, sehr gut entgiften und dann Menschen, die es weniger gut entgiften können, die dann schon mit dem ersten Glas Weinschorle schon eine Migräne auslösen können, zum Beispiel. Naja, und dieses Enzym Alkoholdehydrogenase, das baut das Ethanol zu Ethanal um oder anders gesagt Acetaldehyd. Und dieses Acetaldehyd ist ziemlich giftig, könnte auch sagen extrem giftig. Deswegen muss dieses Acetaldehyd auch nochmal umgewandelt werden über die Aldehydhydrogenase, ein weiteres Enzym. Auch da gibt es wieder Polymorphismen, das können wieder Menschen besser und schlechter. Das heißt, erstmal werden die Substanzen noch toxischer gemacht. Und das ist so das Vorgehen auch unserer Leber. Es gibt da eine Phase 1 und Phase 2 Leberentgiftung. Und die Phase 1 macht es eigentlich noch toxischer. Und das ist eben beim Alkohol auch der Fall. Acetat ist dann die Essigsäure, besser bekannt wahrscheinlich. Und die Essigsäure, die kann dann entweder abgeatmet werden. Das klingt jetzt so einfach, ne? So nach dem Motto, wir kippen uns ordentlich hinter die Binde und dann atmen wir es einfach weg. So einfach ist es nicht. Es wird also sehr komplex umgebaut, das verbraucht auch sehr viel ATP, deswegen fühlen wir uns auch so morsch, so energielos, so antriebslos. Das verbraucht eben sehr, sehr viel Energie. Und ein Teil wird auch in Acetyl-CoA umgebaut. Ein Acetyl-CoA, Axel, kennst du noch aus der Physiologievorlesung von der Deutschen Sporthochschule damals, vor gefühlten 100 Jahren, erstes Semester. Acetyl-CoA ist dann die Einspeisung in den mitochondrialen Stoffwechsel. Also jetzt sind wir beim Energiestoffwechsel. Und damit produziert Alkohol letztendlich Energie. Wir wissen ja, Alkohol hat 7 Kilokalorien. Wenn es jetzt keinen großen Abnehmer gibt, ja, also wenn die Muskulatur nicht aktiv ist, und das ist sie ja in der Regel beim Karneval nicht, na, da sitzt man dann am Tisch, wenn man auf einer Mädchensitzung oder Männersitzung ist, oder man ist in der Köln-Arena, da ist man schon ein bisschen mehr aktiv, da steht man ein bisschen auf den Stühlen, ne? Du bist sicherlich auch schon mal da gewesen. Die lachende Köln-Arena heißt es, glaube ich. Und da tanzt man dann ein bisschen mehr, weil man ein bisschen mehr Platz hat. Und okay, da verbraucht man dann auch einen Teil wieder dieser Energie. Ansonsten wird Alkohol eben umgewandelt in überschüssige Energie, wird dann eben in der Leber wieder umgebaut, in Körperfett. Von daher haben wir mit Alkohol auch einen sehr guten Energieträger, mit dem wir Körperfülle und Körperfett aufbauen können. Ganz schlecht ist natürlich, wenn wir zum Dauertrinker werden, also wenn wir Alkohol wirklich brauchen, wenn wir Alkohol als Rauschmittel auch brauchen, um den Alkoholspiegel auch immer zu halten. Jetzt sind wir bei Alkoholikern. Bei Alkoholikern haben wir dann nochmal so ein Notfallsystem. Und dieses Notfallsystem, das wird bei uns, die vielleicht ab und zu mal ein bisschen Alkohol trinken, jetzt nicht aktiv. Aber bei denen, die eben täglich Alkohol konsumieren, da wird das sogenannte MEOS-System aktiv. Das ist das mikrosomale Ethanol-oxidierende System. Und das ist ein alternativer Stoffwechselweg. Der wird nur aktiviert, wenn man wirklich täglich Alkohol trinkt. Und das Problem dabei ist, dass dieser Weg sehr viele freie Radikale produziert. Also sehr viele, wir nennen das in der Fachsprache ROS, Reactive Oxygen Species. Das heißt, entsteht sehr viel freie Radikale. Und oft ist es ja so, dass Alkoholiker jetzt auch nicht die beste Ernährungssituation haben. Das heißt, sie konsumieren wenig Antioxidantien. Jetzt haben sie auf der einen Seite sehr viele prooxidative Prozesse und auf der anderen Seite vermutlich sehr wenige Antioxidantien, die die freien Radikale abfangen, abfedern. Und das führt eben vor allen Dingen in der Leber dazu, dass die Leber, das Leberparenchym darunter leidet. Ja, es dann auch sukzessiv dann eben zur Leberzirrhose kommt. Das Ganze dann kombiniert häufig mit Medikamenten, dann wird es ganz tricky. Ja, weil auch Medikamente müssen über die Leber, über bestimmte Enzyme abgebaut werden. Und jetzt beeinflusst sozusagen diese zirrhotischen Prozesse, diese Entzündungsprozesse in der Leber, beeinflussen auch noch den Abbau der Medikamente. Naja, und dann läuft so langsam aber sicher auch der Flaschenhals zu, ja, und irgendwann werden dann die Symptome immer mehr und dann kann man das Thema Alkoholismus nicht mehr wegdiskutieren.
Ja, auf jeden Fall. Ein, zwei Symptome, also hat vielleicht jeder schon mal gehört, also so ein typisches Händezittern bei Alkoholikern, das ist nicht nur ein Tremor, der im Alter auftritt, sondern auch durch Alkohol verursacht wird. Und das Kuriose, was du ja auch gesagt hast, Jens, ist, dass Alkohol ja auch immer verfügbar ist. Es gibt immer Gelegenheiten mit Freunden auf einer Party, hier eine Feier, dort eine Feier, dort da ein Geburtstag. Und ja, das ist halt auch ein Thema. Und wenn man halt immer mehr trinkt, wie du es gerade gesagt hast, setzt auch ja irgendwann so ein körperliches Verlangen ein. Dass jeder dann halt auch immer mehr, immer mehr, immer mehr konsumieren möchte oder auch will, muss.
Ist ja häufig bei täglichem Konsum dann auch eine emotionale Abhängigkeit. Und diese emotionale Abhängigkeit, die kann man ja dadurch auch ein bisschen in den Griff bekommen, indem man auf zum Beispiel auf alkoholfreies Bier umsteigt, weil man dann ja auch die Substanz bekommt, die man eigentlich erwartet. Ja? Klassische Konditionierung, es klingelt und wir fangen an zu sabbern. Kennen wir alle vom Pavlovschen Reflex. So ist das ja im Grunde bei diesen ganzen Rauschmitteln auch. Man verzichtet also nicht bewusst auf das Bier, sondern man lässt einfach den Alkohol raus und konsumiert 0,0 Biere, die es ja heute zuhauf gibt. Dann hat man immer noch die Kalorien, keine Frage. Ja, aber man hat zumindest mal den Alkohol ausgeschlichen. Und das ist vielleicht ein ganz guter Praxistipp, wäre so ein bisschen von diesen schleichenden. Und das passiert ja auch schleichend, höre ich ganz häufig auch von Kunden in der Beratung, ja, die sagen, Mensch, Herr Frese, wir haben mal, wenn ich abends mich mit meinem Mann treffe, ja, wir kommen zusammen, wir hatten einen sehr stressigen Tag, dann ist es ein Gläschen Rotwein und dann machst du plötzlich zwei Gläser und dann ist es irgendwann eine halbe Flasche oder auch eine ganze Flasche geworden. Und das ist uns irgendwann aufgefallen. Ich glaube, in dieses Problem schlittern viele Menschen immer mal wieder rein und du bist ja jetzt praktisch ins andere Extrem geschlittert, indem du, ja, diese bewusste Alkoholabstinenz dann einfach weiter durchgezogen hast und inzwischen einfach gar nicht so richtig anfällig bist, ja, wenn du mal mit Leuten zusammenkommst, ist mal schnell ein Gläschen Wein auf dem Tisch, keine Frage. Und sich dann abstinent zu halten, das ist dann schon wirklich eine Leistung. Aber wenn man das wieder zum Habitus entwickelt, ja, also wenn es dann wieder Gewohnheit wird, dann ist es auch kein Problem mehr.
So ist es, ne? So ist es wirklich. Und noch ein Punkt zur Ergänzung. Du sagtest gerade bei deinen Klienten, bei deinen Kunden, das ist dann so schleichend gekommen. Daran merkt man ja auch, was du gerade erzählt hast, was für ein faszinierendes Organ unsere Leber ist. Denn man merkt das lange nicht, ne? Also es fällt einem selber nicht auf und bei Kollegen, Arbeitskollegen, Freunden fällt das eigentlich auch nicht auf, weil erst nach einer langen Gewöhnungsphase treten halt körperliche Symptome halt auf, wie Hände zittern oder ein Verlangen, dass man halt immer irgendwo den Alkohol greifen will. Ne?
Ja, und vielleicht noch ergänzend, die Leber ist das Organ, was am besten regeneriert. Ja, ja. Wir haben nur eine Leber, wir haben zwei Nieren, aber nur eine Leber und die Leber hat fantastische Regenerationsfähigkeiten. Das heißt, man kann auch morgen anfangen, sein Leben umzukrempeln. Und dann wird die Leber relativ schnell auch regenerieren, wenn sie einmal so diese akute Toxizität hinter sich hat. Ja, dann kann man viel dafür tun, dass das Lebergewebe dann auch wieder ausheilt. Und Klar, das Gewebe, was vernarbt ist, ja, was schon zirrhotisch ist, das wird nicht wieder in Gang kommen. Aber wir haben ja nie das Thema von 100 auf 0, sondern es baut sich ja so nach und nach immer mehr Gewebe ab. Und das Gewebe, was dann auch da ist, ne, die 80, 90% gesundes Lebergewebe, das wieder gesund zu erhalten, damit kann man dann auch 120 werden, wo wir dann wieder beim Thema Longevity werden, ja.
Genau. Lass uns noch einmal zurückkommen zum Alkoholabbau. Und zwar zum sogenannten berühmten Kater. Also wenn ich mal einen über den Durst getrunken habe, du hast es eben gesagt, dann habe ich Schwierigkeiten, am nächsten Tag wieder in Gang zu kommen. Jetzt gibt es ja Hunderte, würde ich fast sagen, Hunderte an kleinen Mittelchen, die einem immer in der Werbung suggerieren. Ja, also hier, wenn du das Elektrolyt nimmst und das Pulver morgens früh in dem Wasser auflöst, ein Glas getrunken und der Kater ist weg. Oder am Abend, vor dem Schlafengehen, wirfst du dir hier noch so ein Elektrolyt ein, mit Wasser gemischt, dann bekommst du gar keinen Kater und wachst morgens auf, quasi wie dein Vater nach einigem Alkoholkonsum. Das funktioniert aber nicht, oder?
Es funktioniert in der Wahrnehmung, aber natürlich kann ich den Alkoholabbau damit nicht beschleunigen. Ja, das ist das Thema. Das hat da überhaupt, also alle, die du gerade genannt hast, und da gibt es auch noch mehr Kochrezepte, ja, die da im Internet auch kursieren, die auch jeder teilweise kennt und auch schon angewandt hat, die fördern aber alle nicht den reinen Abbau des Alkohols, ja, des Ethanols. Kein einziges Hausmittel hat einen Einfluss auf diesen Abbau. Der entscheidende Effekt oder das entscheidende Kriterium, muss man sagen, sind die Enzyme, die ich gerade genannt habe, die ADH, also die Alkoholdehydrogenase und das Aldehyddehydrogenase, also diese beiden Enzyme, die, wie gerade dargestellt, eben den Alkohol zu Essigsäure abbauen. Die sind ein bisschen trainierbar, ja, das weiß auch jeder Karnevalist, ja. Wenn ich also mal so eine Woche durchsumpfe, dann funktioniert es irgendwie ein bisschen besser oder ein bisschen schneller. Und das hat aber auch eben zu tun mit diesem Meiosystem. Ja, aber auch mit der Enzymatik. Denn Enzyme müssen ja gebaut werden. Und wenn es jetzt im Körper eine größere Gefahr gibt, Alkohol muss schneller abgebaut werden, dann werden natürlich auch die Enzyme etwas schneller gebaut. Das heißt, dieser epigenetische Einflussfaktor Alkohol führt dann dazu, dass die Genetik dann schneller zum Beispiel Enzyme baut. Aber das ist wieder limitiert durch deine genetische Ausstattung, die eben bei einigen besser ist als bei anderen. Ich habe es gerade erwähnt, in Asien kann man sehr schlecht Alkohol verdauen, in Afrika auch kann man auch sehr schlecht Alkohol verdauen, in nordischen Ländern etwas besser, also umso weiter man in den Norden kommt, umso besser vertragen die Menschen Alkohol. Das wissen wir zum Beispiel auch von den russischen Ländern, ja, dass da, ja, ich will nicht sagen, Wodka zum Frühstück getrunken wird, aber die schon ordentlich Alkohol konsumieren und da auch eine bessere Genetik haben als wir.
Ja, lass uns jetzt nochmal auf ein ganz anderes Thema kommen, Jens. Wir haben jetzt viel mal so gehört über die Historie, wie entsteht Alkohol, wie wird Alkohol abgebaut, wie kommt es dazu, dass ich abhängig werde. Jetzt gibt es ja, das hatte ich am Anfang erwähnt, in keinem anderen Land der Welt gibt es die Möglichkeit oder gibt es gesetzlich die Möglichkeit, dass 14-Jährige schon Bier trinken dürfen. In anderen Ländern wird gar keine Werbung für Bier gemacht. Bei uns an jeder Ecke, du weißt es, wir beide sind Fußballfans. Jedes Mal, wenn wir das Fernsehen einschalten, da wird Werbung für Bier gemacht. Die Perle der Natur, fällt mir ein Werbeslogan ein. Und ja, das ist in keinem anderen Land der Welt so. Und deshalb haben wir auch ein ziemlich großes Problem mit dem Alkohol, wie wir es eben gesagt haben. Die Ausgaben für alkoholbedingte Krankheiten zum Beispiel sind enorm hoch. Und so alkoholassoziierte Krankheiten haben ja auch einen sehr langen Krankheitsverlauf. Also ein Alkoholiker, wird man nicht von heute auf morgen, wie du gerade gesagt hast, von 0 auf 100 und von 100 auf 0 geht es auch nicht auf einmal. Jetzt lass uns mal einfach reingucken, warum das hier in Deutschland so ist. Und ich sage das ganz am Anfang, wir müssen uns auch ein bisschen hier mit der Politik beschäftigen. Und aus dem Grund habe ich mal einen Satz oder beziehungsweise zwei Sätze, die ich hier gerne mal vorlesen würde, aus dem Koalitionsvertrag rausgesucht. Und da heißt es nämlich, man möchte die Alkoholwerbung einschränken. Und wortwörtlich, ich verlinke das auch oder wir verlinken das in den Shownotes, auf Seite 68 des Koalitionsvertrags steht, bei der Alkohol- und Nikotinprävention setzen wir auf verstärkte Aufklärung mit besonderem Fokus auf Kinder, Jugendliche und schwangere Frauen. Wir verschärfen die Regelung für Marketing und Sponsoring bei Alkohol, Nikotin und Cannabis. Wir messen Regelungen immer wieder an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und richten daran Maßnahmen zum Gesundheitsschutz aus. Ja, muss
Sorry, dass
man.
ich lachen muss,
Ja.
aber im Koalitionsvertrag stand auch was über Glyphosat, sollte verboten werden. Jetzt wissen wir ja, Glyphosat wird von einem deutschen Big Player auch produziert. Ja, und was ist passiert? Herr Özdemir hat sich enthalten und auf der Webseite des Bundesministeriums für Landwirtschaft stand dann ja sogar, na, Deutschland wäre jetzt so heroisch gewesen und hätte ja dagegen gestimmt, was nicht stimmt. Ja, das war ja eine glatte Lüge. Sie haben sich eigentlich nur enthalten. Aber jetzt muss man wissen, wir leben ja in der Demokratie und in der Demokratie ist nicht immer eine Partei an der Macht. Das heißt, wir haben aktuell drei Parteien. Und die eine Partei findet es gut, nämlich die Grünen, die wollten das abschaffen, ja, die wollten Glyphosat aus dem verbieten lassen. Und vermutlich FDP hat hier interveniert und gesagt, nee, da müssen wir ein bisschen aufpassen, Wirtschaft, wir dürfen nicht alles runterfahren, ja, ist ja gerade ein aktuelles Thema, Wirtschaftsleistung. Und da muss halt verlängert, ja, ist jetzt wieder 10 Jahre drin, diese toxische Substanz. WHO sagt wahrscheinlich krebserregend. Aber die Frage, die man natürlich stellen muss, und das dürfen wir jetzt auch nach fast 4 Jahren, wir haben ja nächstes Jahr wieder eine Wahl, was ist denn eigentlich tatsächlich umgesetzt worden? Also man kann jetzt wirklich schon mal ein bisschen Resümee ziehen und jetzt bist du wieder dran mit deinem Alkohol.
Ja, genau, aber du leitest das sehr
Was
gut
ist denn
ein.
passiert?
Ja, erstmal, was ist denn passiert? Also erstmal gar nichts. Es ist halt so, dass es hier in Deutschland einfach eine sehr, sehr starke Alkohollobby gibt. Zum Beispiel den Deutschen Brauerbund. Das ist eine Vereinigung aller deutscher Brauer. Wie du gerade sagtest, das deutsche Reinheitsgebot wird dort groß hochgehalten. Ich bezeichne es als Alkohollobby, während hingegen der Bundestagsabgeordnete Max Straubinger von der CSU sagt, es gibt gar keine Alkohollobby in Deutschland. Und dieser Max Straubinger ist aber gleichzeitig auch Präsident des Deutschen Instituts für reines Bier. Und dieses Institut wiederum wird durch den Deutschen Brauerbund gesponsort. Also
Ach,
man
ach.
sieht da halt schon wieder die Verquickungen. Und das, ja, was soll man da halt einfach sagen? Und die Lobby, ich habe mal ein paar Zitate rausgesucht. Wenn man ein oder zwei Bier am Tag trinkt, ist das gesundheitsfördernd. Ein Tag ohne Bier ist gesundheitsschädlich. Und dann gibt es noch so Sachen wie, die Mönche haben das Bier gebraut, weil das Wasser früher so gefährlich war. Aber das war vor 200 Jahren und wir leben heute in einer anderen Zeit. Also das darf man schon mal kritisch hinterfragen.
Ja, und da steige ich nochmal mit ein. Das wird natürlich dann auch gerne wissenschaftlich auch publiziert oder zumindest organisiert und dann über die Wissenschaft rausgetragen, weil wir haben ja heute sehr viele Drittmittel, gesponserte Wissenschaft. Da muss man schon genau hinschauen. Also wer steckt dann auch dahinter? Das muss man ja wissenschaftlich dann auch deklarieren. Klar, wenn man irgendwo gesponsert ist oder man irgendwo Vorträge für irgendeine Firma, Pharmafirma oder was auch immer gehalten hat, dann muss das deklariert werden. Und so hat man auch bestimmte Meta-Analysen, die zeigen, dass ein gewisser Alkoholkonsum, also in einer Meta-Analyse von 2014 mit 63.000 Studienteilnehmern hat zum Beispiel gezeigt, dass der Alkoholkonsum täglich von 1 bis 29 Gramm sogar eine schützende Wirkung hat. Die Frage, das muss man da genau reinschauen. Ich habe mir den Namen hier notiert. Ich werde mir die Meta-Analyse mal ein bisschen genauer noch anschauen, ob das jetzt tatsächlich Hard Science ist, ob das evidenzbasiert ist, ob da wie das berechnet wurde, also welche statistische Verfahren wurden da angewandt, um auf dieses Ergebnis zu kommen. Statistiker werden das wissen. Es gibt unterschiedliche Verfahren. Man rechnet dann so lange durch, bis man dann auch das gewünschte Ergebnis kommt, mit kleinen statistischen Tricks. Naja, es kann aber auch sein, dass es das einfach ein ganz geradliniges Ergebnis ist, das auch bestätigt wurde durch andere Meta-Analysen. Ich habe hier noch eine von Herrn oder Frau Bergmann aus 2013. Wenn man mehr als 5 alkoholische Getränke pro Tag, nicht pro Tag, sondern pro Woche konsumiert, hätte man ein 2- bis 5-fach höheres Sterberisiko. Wenn man es aber auf 5 Alkoholeinheiten in der Woche, also kleines Gläschen Wein wahrscheinlich, das muss man genauer nachschauen, was haben die unter Alkoholeinheiten verstanden, dann gibt es sogar ein geringeres Sterberisiko. Und ich habe da noch mal ein bisschen weiter gelesen und da gibt es eine neuere Meta-Analyse von einem Herrn Griswold, der 2018 publiziert hat, und der kam zu dem Ergebnis, dass es hier eine ganz lineare Zusammenhang gibt, nämlich zwischen Mortalität und zunehmendem Alkoholkonsum. Also umso mehr Alkohol, desto größer das Risiko für frühzeitiges Ableben. Also unterm Strich haben die Autoren dann postuliert, dass es keine eindeutigen Beweise dafür gibt, dass Alkohol eine schützende Wirkung hat und dass es ziemlich wahrscheinlich eher diesen linearen Zusammenhang gibt zwischen mehr Alkohol gleich höhere Wahrscheinlichkeit, früher zu sterben. Und das wissen wir auch aus der Toxikologie. Ja, denn Ethanol hat hämatologische, karzinogene und reprotoxische Wirkungen, also sowohl auf das Reproduktionssystem als auch auf unser Blutbildungssystem. Wenn man sich nochmal die Leber genauer anschaut, die Phasen nicht der Leberentgiftung, sondern der Leberschädigung, dann haben wir dort auch 3 Phasen. Und die erste Phase geht mit einer Anhäufung von Lipiden einher. Das heißt, die Leber baut mehr Fette in das Gewebe ein. Und das zeigt eben eindeutig, dass Alkohol mit Speicherung von Energieträgern verbunden ist. Wir bekommen also eine Fettleber. Und heute unterscheiden wir ja zwischen einer alkoholbedingten Fettleber und einer NAFLD, einer nicht alkoholischen Fettlebererkrankung. Und diese Anhäufung von Lipiden, die wird dann irgendwann mal hepatotoxisch. Das heißt, Leberzellen fangen an entzündlich zu werden. Es finden dort oxidative Prozesse statt, prooxidative Prozesse, die wieder Zellmembran stören oder sogar belasten oder schädigen können. Und dann geht es in dieses Thema, was wir gerade schon hatten, nämlich dass eine Leberzirrhose hier in Phase 2 so langsam vorbereitet wird. Na, Entzündung bedeutet auch immer den Einstrom von Immunzellen in bestimmtes Gewebe. Und wenn Immunzellen einströmen, dann habe ich natürlich eine Immunreaktion in diesem Organ. So, wenn diese Immunreaktion dann eine dauerhafte entzündliche, man nennt das in der Lebererkrankung Steatohepatitis, ja, also entsteht eine Hepatitis alkoholbedingt. Und dann entwickelt sich immer mehr Narbengewebe. Und Narbengewebe hat keine Funktion mehr, sodass dann diese ganze Funktionalität, die wir eingangs besprochen haben, dass die dann natürlich, ja, nicht zum Erliegen kommen, kann man nicht sagen. Das findet dann erst am Ende eines extrem langen Alkoholismus zu. Aber das kann eben auch schon bei geringen Mengen entstehen. Und wenn man dann auch noch mal den Sprung wagt in das Thema Krebserkrankung, ja, und das ist ja wirklich Wahnsinn, Axel, du bist ja im Gesundheitswesen aktiv, du bist bei einer Krankenkasse assoziiert. Das heißt, man macht sich Gedanken, wie man das Ganze noch finanziert. Und wir haben bei den Krebserkrankungen alle 7 Jahre eine Verdopplung der Ausgaben, der Gesundheitsausgaben. Und na, du hast gerade die 3 großen Einflussfaktoren genannt, ja, Zucker, den Alkohol und den Nikotin. Und zu Alkohol gibt es hier Assoziationen zu ganz, ganz vielen Krebserkrankungen, wie du auch schon gerade gesagt hast. Denn Acetaldehyd, ein sehr toxisches Gift, ja, kann an die DNA binden und kann da sogenannte Addukte produzieren. Und die sind dann eben, können dann eben karzinogen wirken. Unter anderem wirken auch diese Acetaldehyde auf das Hormonsystem ein. Also auch die Östrogene werden damit beeinflusst, die Östrogenbildung. Weil ADH, die Alkoholdehydrase, metabolisiert auch Östrogene. So sind wir wieder bei möglicherweise östrogenbedingten Krebserkrankungen, wie zum Beispiel Brustkrebsrisiko steigt, etc. Und vielleicht hat Alkohol, auch da gibt es Hinweise in der Wissenschaft, eben auch induzierende Wirkung auf Onkogene. Das heißt, normalerweise sind die Tumorsuppressorgene ja über aktiv, um Krebs zu vermeiden. Und wenn jetzt praktisch die Tür aufgeht und die Onkogene, also die krebsproduzierenden Gene, dann vermehrt aktiv werden, dann könnte Alkohol eben hier auch nicht der Retter in der Not, wie Herr Grönemeyer damals besungen hat, sondern tatsächlich schleichendes Gift sein, auch was Erkrankungen anbelangt, die wir zum Teil eben auch noch nicht heilen können. Und ja, deswegen unterm Strich würde ich sagen, also na, man redet sich das Thema immer ganz gerne schön und sagt, naja, so ein bisschen Alkohol, das macht ja nicht. Das muss man, wenn man die Literatur sich ja genauer anschaut, durchaus anders sehen, ja.
Ja, denke ich auch, auf jeden Fall. Und noch ein, zwei Statistiken oder was könnte man dagegen tun? Natürlich, wir haben es angesprochen, die Politik könnte was tun, aber der Wille, der Veränderungswille ist da nicht vorhanden. Nochmal eine kleine Statistik eingestreut. Der Deutsche Brauerbund hat sich in den letzten Jahren 12 Mal mit der Bundesregierung getroffen, während Gesundheitsschutz, Verbraucherschutz nur 3 Mal sich mit der Bundesregierung treffen durfte, um über solche Themen zu sprechen. Das zeigt ja auch schon wieder, wo da die Schwerpunkte in unserer Regierung gesetzt werden.
Ja, Axel, das ist auch nochmal eine spannende Diskussion. Die sollten wir vielleicht in einer eigenen Episode, vielleicht auch mit einem Gast, der sich da besser auskennt, der auch politisch sich da vielleicht ein bisschen auskennt, das mal diskutieren. Weil auf der einen Seite, ich bin ja Unternehmer, ich bin ja selbstständig, ich bin jetzt auch kein Freund von immer mehr Gesetzen, immer mehr Verboten, immer mehr Regeln und so weiter. Aber ich bin an manchen Stellen, wie zum Beispiel eben bei dem Zuckerthema, wie bei dem Alkoholthema, bei dem Nikotinthema, haben wir das ja zum Teil auch schon gesetzlich und auch bei Alkohol zumindest ein bisschen einschränken. Das ist ja in anderen Ländern komplett anders. Ja? Da gibt es eigene Liquor-Shops, da kannst du im Supermarkt gar keinen Alkohol kaufen, etc. Das werden einige kennen, die in Schweden Urlaub gemacht haben oder auch in anderen britischen Commonwealth-Ländern, wo es eben auch anders ist. Ja, da müssen wir drüber nachdenken, gesellschaftlich. Brauchen wir dort vielleicht über die Steuer, über bestimmte Gesetze? Du hast die Jugendlichen erwähnt. Das kann man auch wiederum so oder so sehen. Ja. Also ich habe als Jugendlicher auch hier und da mal Alkohol getestet, ja, auf den ersten Partys, wo wir dann die ersten Mädels kennengelernt haben und so weiter. Und ich habe für mich damals gesehen, das tut mir nicht gut. Ja, es stört meinen Sport, es stört mein Training. Und deswegen habe ich nie sehr viel Alkohol getrunken. Immer mal hier und da mal ein Bierchen oder mal ein Gläschen Wein. Ein Rotwein, den sollte man ja nicht verschmähen, denn Roswein enthält eben auch Resveratrol, müssen wir auch nochmal zum Episodenthema machen. Aber die Menge an Resveratrol, die wir brauchen, um beispielsweise Autophagie-Effekte auszulösen, die finden wir natürlich auch in einem Gläschen Rotwein nicht. Von daher sollten wir da vielleicht eher zum Nahrungsergänzungsmittelchen greifen, statt zur ganzen Flasche Rotwein.
Ich würde mal sagen, wir haben euch einen kleinen Einblick gegeben in das Thema Alkohol. Jens, du hast es gesagt, es sind noch einige Fragezeichen. Wir werden vielleicht mal auf die Suche gehen nach einem Experten, der auch politisch das vielleicht ein bisschen einordnen kann, werden vielleicht nochmal diskutieren, ob ein Verbot oder ob stärkere Gesetze da auch ihren Beitrag zu leisten können, dass wir damit anders umgehen mit diesem Thema. Aber für den Einblick soll es das gewesen sein. Für jeden, der jetzt gerne nochmal ein Gläschen Wein oder ein Glas Bier trinken will, wir sind nicht diejenigen, die sagen, ihr dürft das nicht, ihr sollt das nicht. Also absolute Verbote wollen wir nicht aussprechen. Es muss auch nicht jeder zum Antialkoholiker werden. Gar keine Frage. Wir sagen nur, schaut euch den Umgang damit an. Hinterfragt euch selber kritisch, ob das eine oder andere zu viel sein soll, sein muss. Und achtet einfach auf euren Konsum jetzt auch in der fünften Jahreszeit, dass das nicht überhand nimmt. Denn wie Jens auch gesagt hat, diese ganzen Krankheiten, die damit assoziiert werden, die passieren nicht nach einem Gläschen Wein, aber wenn es halt zur Gewohnheit wird, ist die Wahrscheinlichkeit an solchen Krankheiten oder an solchen Symptomen zu erkranken, sehr hoch. So, das soll's gewesen sein. Jens, vielen, vielen Dank an dich wieder für die ausführliche Recherche und für deine Expertise. An dieser Stelle vielen Dank. Euch da draußen auch wieder ein Dank fürs Zuhören und vor allem bleibt uns gewogen und wie immer bleibt gesund. Macht's gut. Bis zum nächsten Montag. Ciao, ciao. Tschüss.
Hey Lau und Alaf, bye bye.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.